Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Das war der Erkennungsjingle von Voice of America, dem Auslandssender der Vereinigten Staaten, der bis vor kurzem in 43 Sprachen weltweit sendete und so über 300 Millionen Menschen erreichte. Bis zum 14. März, als Präsident Donald Trump per Executive Order anordnete, dass die übergeordnete Behörde United States Agency for Global Media, USAGM, ihre Aktivitäten auf ein absolutes Minimum reduzieren soll. USAGM beaufsichtigt nicht nur Voice of America, sondern auch die Radiosender Radio Free Europe und Radio Liberty, Radio Free Asia und die Middle East Broadcasting Networks. Rund 1300 Beschäftigte weltweit wurden bei Voice of America auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Verträge mit freien Mitarbeitenden wurden gekündigt. Medien in autoritären Staaten wie China und Iran haben diese Entscheidung natürlich gefeiert. In Deutschland hingegen hat Peter Limburg, der Intendant des deutschen Auslandssenders Deutsche Welle, von einem Schlag für alle, die sich für unabhängigen Journalismus einsetzen, gesprochen. Er hat angekündigt, sich mit anderen europäischen Auslandsmedien wie dem World Service in Großbritannien und France Media Monde auszutauschen, aber auch gesagt, dass die europäischen Medienorganisationen das drohende Vakuum nicht allein füllen können. Wie bei allen Verwüstungen, die die Trump-Regierung hinterlässt, ist natürlich auch in dieser Angelegenheit das letzte Wort noch nicht gesprochen. Verschiedene Gerichtsverfahren gegen Trumps Dekret laufen und sie waren auch schon teilweise erfolgreich. Gerichte in Washington und New York haben sich in erster Instanz auf die Seite von Radio Free Europe und Voice of America gestellt und die Abwicklung der Auslandssender vorerst angehalten. Hauptargument: Die Finanzierung für USAGM wird vom Kongress bereitgestellt und kann nicht einfach von der Exekutive ausgehebelt werden. Zu Redaktionsschluss hatte allerdings noch keiner der Sender den Betrieb wieder aufgenommen, mit Ausnahme von Radio Martí in Kuba. Was die Aufgabe von Auslandssendern genau ist und welche Wirkung sie haben, das ist, würde ich sagen, insgesamt eher unterbeleuchtet im Medienjournalismus. Der potenzielle Wegfall der amerikanischen Auslandssender ist somit ein guter Anlass, mal genauer hinzuschauen. Deswegen habe ich mit Carola Richter gesprochen. Sie ist Professorin für internationale Kommunikation an der Freien Universität Berlin und forscht unter anderem zu Auslandsberichterstattung und Public Diplomacy. Sie ist außerdem seit letztem Jahr Mitglied im Rundfunkrat der Deutschen Welle, also nah dran am Geschehen. Dieses Interview hört ihr gleich. Und anschließend gibt es auch wieder eine Medienkritik, diesmal zum Podcast The German Wiedergutmachung vom Bundesarchiv. Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass ihr zuhört. Hallo Frau Richter.
Hallo Herr Matzkeit.
Ich würde gerne damit anfangen, dass wir einmal kurz erklären, welche Aufgabe Auslandssender überhaupt haben, also wo sie herkommen, wie sie funktionieren. Können Sie dazu mal ein paar allgemeine Worte sagen?
Also Auslandsrundfunk oder das, im Englischen wird es International Broadcasting genannt, ist traditionell ein Teil der Public Diplomacy von Staaten, also der strategischen Außenkommunikation und der Ansprache ausländischer Publika, was man dann eben versucht, in einer Vielzahl von Sprachen zu machen. Und das Ganze ist quasi mit Beginn des Radios so ein bisschen gestartet. Also der erste Auslandssender war tatsächlich Radio Moskau aus der Sowjetunion. Im Jahr 1929 ist der gestartet. Und danach kam eben die BBC oder eben auch Voice of America 1942 dazu und auch die Deutsche Welle der Bundesrepublik 1953. Also im Kalten Krieg waren sozusagen die Auslandsrundfunksender Teil der Ansprache ausländischer Publika im anderen Block. Und das lief wirklich von ganz, ganz vielen Staaten. Also selbst so ein kleines Land wie Albanien hatte Auslandsrundfunksender in vielen, vielen Sprachen. Und dann in den 90er Jahren hatte man so dieses Ende der Geschichte, also das Ende der Blockkonfrontation und das Gewinnen des westlichen Systems anvisiert gehabt. Und damit begann dann eben auch der Abbau von Auslandssendern. Relativ massiv ist das gewesen. Und man muss sagen, dann wieder so mit 9/11 und dann mit dem Krieg der USA in Afghanistan und in Irak hat man so wieder überlegt, na, wir müssen doch irgendwie die Herzen und Köpfe ausländischer Publika, insbesondere aus der muslimischen Welt, wieder gewinnen und hat dann wieder sehr stark investiert in Auslandssender. Beispielsweise hat man so einen arabischen Kanal von Seiten Amerikas dann aufgebaut. Al-Hura, die Freiheit, wurde dann als Auslandssender installiert. Und im Zuge der Erstarkung, sage ich jetzt mal, auch der Länder des globalen Südens, wie China beispielsweise, aber auch der Türkei oder Russlands wieder erstarken, sind dann von deren Seite wieder eine Vielzahl von Auslandssendern aufgebaut worden. Also ist man so ein bisschen zurück wieder zu so einer Blockkonfrontation, wie wir sie in den Kalten Kriegszeiten hatten.
Kann man diese Sender guten Gewissens als Propagandainstrument bezeichnen oder arbeiten die nach unabhängigen journalistischen Kriterien?
Also Auslandssender haben tatsächlich eine unterschiedliche Funktion oder ihnen werden von ihren Mittelgebern unterschiedliche Funktionen zugebilligt. Der Kollege Jo Gröbel hat mal vor 25 Jahren so eine Art Klassifizierung von Funktionen von Auslandssendern gemacht und er hat da so eine Bandbreite aufgemacht zwischen Missionar, also tatsächlich so eine Art Propaganda-Instrument oder den Versuch einer propagandaartigen Überzeugung ausländischer Öffentlichkeiten und dann aber auch sowas wie Heimatrundfunk. Ne? Also das war die Deutsche Welle gerade lange Zeit, wo man sagen konnte, sie haben eben versucht, mit einer bestimmten Sprache die Diaspora im Ausland oder die Deutschen im Ausland an sich zu binden. Aber das ist mittlerweile ziemlich vorbei. Was übrig geblieben ist, sind sicherlich so diese missionarischen, propagandaartigen Sender, aber dann eben auch drei andere Funktionen, die vielleicht jetzt, sage ich mal, eher für die westlichen Auslandssender zutreffen. Das ist einmal der Repräsentant. Also das vielleicht so ein bisschen, kann man so ein bisschen verstehen, wie das versucht wird mittels einer Positionierung von bestimmten Werten, von bestimmten Ideen, von einer bestimmten Kultur, halt so eine Art Softpower-Instrument zu sein. Man kann aber auch die Funktion des Kompensationsrundfunks heranziehen. Das bedeutet, dass eben in Gebieten, wo eine gewisse Unterversorgung an Medien herrscht, also wo vielleicht so eine Art Einheitsbrei in autoritären Staaten vermittelt wird, wo dann versucht wird, mittels des Auslandsrundfunks eben eine breitere Meinungsbildung zu ermöglichen, Pluralismus aufzuzeigen. Also das nennt man so die Kompensationsfunktion. Das ist sicherlich etwas, was Voice of America, aber eben auch Deutsche Welle und viele andere westliche Sender vor allem versuchen in den letzten Jahren zu machen. Und dann hat man noch so diese Krisenfunktion, also gerade in Kriegsgebieten, wo dann wirklich gar keine Medien mehr herrschen oder wo Informationsketten unterbrochen sind, dass man dann versucht halt mit Auslandssendern dort noch Informationen an die Bevölkerung zu bringen. Das ist auch etwas, was sich gerade in afrikanischen oder asiatischen Krisengebieten häufig die Auslandssender auf die Fahnen geschrieben haben. Also das ist so ein bisschen, ne, man hat eine ganze Bandbreite an Funktionen und die Rundfunksender legen das dann teilweise sehr unterschiedlich aus.
Das ist ja sehr stark jetzt die Senderperspektive gewesen. Wie sieht es denn aus der Empfängerperspektive aus? Also für die Leute vor Ort, wer nutzt diese Sender und was bringen die diesen Menschen? Also was wissen wir darüber? Ich habe gesehen, die Zeit hat zum Beispiel jetzt angesichts der Voice of America-Situation getitelt, 300 Millionen Menschen ohne Informationsquelle. Stimmt das überhaupt?
Wir haben es ja mittlerweile mit einer Welt zu tun, in der nicht mehr nur ein Massenmedium sendet und wenn man das verpasst hat, dann hat man keine Information mehr. Wir sind ja mit sozialen Medien, Telegram-Kanälen und was weiß ich nicht, gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren. Also, dass die Welt jetzt ohne die Auslandssender nicht mehr informiert werden würde, das wage ich zu bezweifeln. Aber wie gesagt, es ist natürlich so diese Problematik in Krisensituationen oder eben genau in Situationen, wo sich bestimmte Länder oder Märkte auch abzuschotten versuchen, informationstechnisch abzuschotten versuchen. Da gibt es dann halt tatsächlich, würde man sagen, eine Art von Unterversorgung mit Informationen. Und zumindest die Bandbreite an möglichen Informationen, die man bekommen könnte, ist sehr eingeschränkt. Also ich glaube, wir müssen so ein bisschen unterscheiden zwischen zwei verschiedenen, da jetzt mal Marktsituationen oder Sendesituationen. Einmal haben wir halt diese sehr sendebewussten Länder wie Russland, China, die Türkei, die selbst eigene Auslandsrundfunksender aufgebaut haben und damit halt bestimmte Narrative nach außen senden wollen. Andererseits haben wir dann aber auch der Versuch einer Abschottung der eigenen Bevölkerungen von ausländischen Informationen. Also da werden dann die ausländischen Medien als Agenten markiert oder die Journalisten werden eingesperrt oder es werden technische Maßnahmen unternommen, dass da keine Informationen reinkommen. Und das ist natürlich schon etwas, wo man sagen kann, wenn man in diesen Märkten oder in diesen Ländern dann nicht mehr präsent ist mit vielleicht einer anderen Perspektive, dann fehlen möglicherweise Informationen, die für eine breite Meinungsbildung möglich sind oder nötig sind. Und das ist schon ein Problem, würde ich sagen, wenn da halt Sender abgeschaltet werden oder auch wenn eben Sender ausgesperrt werden und nicht eine Möglichkeit haben, sich dort zu artikulieren.
Haben die Sender auch eine Bedeutung für einheimische JournalistInnen, die vor Ort leben?
Also die Auslandssender arbeiten häufig mit lokalen Partnern zusammen und da werden gemeinsam beispielsweise Sendungen produziert oder es werden eben über bestimmte Partnerorganisationen dann Sendungen ausgestrahlt. Also insofern ist die Zusammenarbeit zwischen Auslandssendern und lokalen Journalisten durchaus wichtig. Das ist natürlich jetzt in sehr abgeschotteten Märkten und Ländern problematischer geworden. Also da ist tatsächlich diese Zusammenarbeit nicht mehr so gut möglich. Das kann man vielleicht so ein bisschen kompensieren, indem man stärker mit Exiljournalisten und Journalistinnen zusammenarbeitet, die dann eben wiederum ihre Wege haben, um zurück zu den Publika in den abgeschotteten Ländern zu arbeiten. Aber vielleicht da noch ein anderer Punkt, also warum vielleicht nicht unbedingt die Sender selbst so wichtig sind, aber die mit ihnen verbundenen Akademien oder eben das, was man Medienentwicklungszusammenarbeit nennt. Also in den USA ist es so, dass das nicht zwingend an die Voice of America angekoppelt ist, sondern eher an die USAID, die US Agency for International Development, die sehr viel in Medienentwicklungszusammenarbeit investiert haben. In Deutschland wäre das beispielsweise die Deutsche Welle Akademie oder in Dänemark der International Media Support. Und das sind halt tatsächlich Organisationen, die versuchen, so eine Hilfe zur Selbstermächtigung zu leisten. Also das geht schon vom klassischen Training von Journalisten und Journalistinnen vor Ort bis dahin, dass man sich so überlegt, naja, welche Finanzierungsmodelle von weitgehend staatlich oder kommerziell unabhängigen Medien könnte es denn geben in Ländern, die halt beispielsweise keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben oder die sehr, wo die Medien sehr stark von entweder politischen Parteien oder eben dem Staat dominiert sind. Oder eben auch der Versuch, da Media Literacy zu stärken oder eben so eine lokale Partizipation von beispielsweise einer ländlichen Bevölkerung oder von Frauen oder dergleichen zu ermöglichen. Also das ist etwas, was über das reine Senden in die Regionen hinein noch unheimlich wichtig ist, nämlich diese Medienentwicklungszusammenarbeit. Und das ist etwas, was meiner Ansicht nach lokalen Journalisten und Journalistinnen und eben der Bevölkerung vor Ort auch noch einen ganz großen Mehrwert bringt, der eben jetzt im Zuge der Einstellung von USAID-Mitteln sehr, sehr stark leidet darunter.
Sie haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, wenn jetzt das so bleiben würde, dass Voice of America, Radio Free Europe, Radio Free Asia und die anderen Sender aus den Vereinigten Staaten, die anderen Auslandssender komplett wegfallen würden. Können Sie mal einschätzen, was das tatsächlich für eine Lücke reißt in der weltweiten Medienlandschaft sozusagen?
Also es wäre meiner Ansicht nach langfristig fatal, wenn diese Sender eingestellt werden würden. Wir haben jetzt gesehen, dass in den letzten 10, 15 Jahren, insbesondere in Ländern wie China, Russland insbesondere, aber auch Türkei, Iran, viele andere Länder wie auch Venezuela, wenn wir jetzt so über den Atlantik nochmal schauen, dass die wirklich sehr, sehr stark in Auslandssender investiert haben. Und das ist etwas, wo man dann halt sagt, naja, es geht schon in gewisser Weise um den Kampf um Einflusssphären hier und eben um sich zu positionieren mit einem bestimmten Governance-Modell, um sich zu positionieren mit bestimmten Vorstellungen von Werten und einer Art von Informationskultur. Und das ist natürlich dann etwas, wo man sagen kann, okay, dann sind halt die Werte oder die Governance-Modelle, die von diesen Ländern getragen werden, sind halt die, die dann im Vordergrund stehen oder das sind die, die halt in andere Länder perspektivisch als relevant und wichtig vermittelt werden. Und wenn man sich da rausnimmt aus diesem Messen sozusagen von bestimmten Werten und dem Wettbewerb der Ideen, dann wird man langfristig tatsächlich die Einflusssphären durchaus auch verlieren von westlicher Seite her. Und man muss sich halt wirklich sehr gut überlegen, ob man das tatsächlich machen will, ob man tatsächlich da sagt, wir gehen raus, wir überlassen das den anderen oder ob man dann halt nochmal investiert und sagt, nee, wir wollen versuchen, für einen bestimmten Wertehorizont zu stehen. Der ist eben auch Perspektivenvielfalt, der steht auch für Selbstkritik, nicht eben für Propaganda, sondern eben tatsächlich für eine große Bandbreite an Perspektiven, für den Einbezug von verschiedenen Gruppen, gesellschaftlichen Gruppen und eben nicht nur eine Top-Down-Perspektive. Wenn man das möchte, dann muss man tatsächlich auch weiter in den Auslandsrundfunk investieren, wie es bisher getan worden ist.
Das ist ja der Grund, warum die US-Regierung diesen Schritt gemacht hat, nach ihrer Argumentation, dass sie gesagt haben, also sie haben es ja zum Beispiel Voice of Radical America genannt und haben gesagt, dass sie im Grunde Amerika-kritische Berichterstattung verbreiten, statt dem, was sie gerne hätten, nämlich nur Amerika-großmachende Berichterstattung.
Ja, das ist dieses Problem. Also es wird immer so gesagt, die Auslandssender sind die Instrumente der Softpower. Ne? Also, dass man versuchen kann, damit ausländische Publika zu überzeugen, dass sie die Werte gut finden, für die das Land steht und dann vielleicht auch so ein positives Umfeld für deren Außenpolitik bereiten. Aber Softpower funktioniert tatsächlich nur, wenn man die Werte, die man zu vermitteln versucht, auch mit einer bestimmten Politik unterlegt und die nicht eben konterkariert. Und das ist halt etwas, was Trump und die gegenwärtige US-Regierung sehr stark macht. Die Werte, für die der Rundfunk bisher geworben hat, die werden von der eigenen Politik konterkariert. Und entsprechend ist das natürlich etwas, was miteinander clasht. Also so kann man Softpower tatsächlich nicht vermitteln. Aber das liegt eben auch daran, dass Trump ja so eine tatsächlich sehr autoritäre Vorstellung von dem hat, was Medien machen sollen und eben nicht dafür einsteht, dass man hier versucht, mittels so einer Auslandssender auch einen bestimmten Wertehorizont zu vermitteln, der eben darauf beruht, selbstkritisch sein zu können, einen Meinungspluralismus zu vermitteln und damit eben auch ein bestimmtes demokratisches Ideal nach außen zu tragen.
Wer wird diese Lücke füllen? Was denken Sie?
Im Moment gibt es ja durchaus etliche Initiativen von Seiten der sogenannten DG8, also derjenigen westlichen Auslandssender, die sich als öffentlich-rechtliche Sender auch verstehen. Das sind eben Länder, wo Deutschland dazugehört, Frankreich, Großbritannien, aber eben auch Kanada, Australien, die Schweiz und Japan. Also da werden tatsächlich diverse Initiativen gestartet, um Programme, die bisher existieren, weiter auszubauen, um die Sprachenvielfalt vielleicht noch ein bisschen stärker abzudecken. Aber natürlich, wenn tatsächlich jetzt Radio Free Europe, Voice of America oder Radio Free Asia, die ja zu dieser US-Agentur für globale Medien gehören, wenn das wegfällt, wird das nicht komplett von diesen Sendern kompensiert werden können. Deswegen wäre schon mein Hoffen, dass viel stärker noch in internationale Medienzusammenarbeit investiert wird, dass versucht wird, tatsächlich die lokalen Gemeinschaften zu stärken und dort eine gewisse Resilienz zu erzeugen und tatsächlich diese Hilfe zur Selbstermächtigung zu leisten, damit eben dann vor Ort guter Journalismus gemacht werden kann. Aber tatsächlich in den Märkten, die sich sehr stark nach außen abschotten, die ihre Bevölkerungen sehr stark abschotten, da braucht es wirklich viele finanzielle Mittel, um die Hürden zu überwinden, um technische Wege zu finden, zu den Bevölkerungen durchzudringen. Das ist nicht so leicht zu kompensieren.
Und kann man auch davon ausgehen, dass die Auslandssender von autoritären Staaten versuchen, dieses Territorium für sich dann zu erobern und ihren Einfluss zu verstärken?
Also in den Ländern Afrikas beispielsweise oder eben der sogenannten MENA-Region, der Nahen Osten und Nordafrika, Asien, aber teilweise auch Lateinamerika, das sind tatsächlich schon diese umkämpften Märkte oder Regionen, in denen man weiß, dass beispielsweise RT sich sehr, sehr stark engagiert, also der russische Auslandsrundfunk, mit so einer Form von disruptiver Berichterstattung oder mit so einer Form von disruptiven Kommunikationselementen. Auch China ist sehr präsent, gerade was afrikanische Länder angeht und versuchen dort eben mit ihren Nachrichtenagenturen beispielsweise positive Berichterstattung gegenüber China zu prägen. Auf jeden Fall werden die in den nächsten Jahren sicherlich weiter investieren. Das wird sicherlich ein Einbruch für westliche Medien sein können, wenn sozusagen da Voice of America und andere Auslandsmedien aus den USA, aus diesen Ländern sich zurückziehen.
Es wundert mich so ein bisschen, dass, wenn man so darüber spricht, dass es immer ein bisschen so wirkt, als würden die Menschen, die in diesen Ländern leben, so passiv wahrgenommen, als so ein Spielball zwischen den anderen Mächten, die man in diese Richtung überzeugen kann oder in die andere Richtung überzeugen kann. Aber die sind doch auch selbstständig denkende Menschen, die können sich ja auch informieren. Die haben ja auch Internetzugang in größten Teilen der Welt, würde ich sagen, inzwischen. Ist das eine Gefahr, in die man sich da begeben kann, wenn man da so drauf schaut?
In vielen Ländern wissen wir, dass die Bevölkerung, die sich in autoritären Systemen bewegen, dass die schon relativ klar unterscheiden können, von wem kommt eine bestimmte Botschaft und was ist mit dieser Botschaft verbunden. Gleichzeitig habe ich aber auch diverse Studien gesehen, die gerade jetzt in Ländern Zentralafrikas oder West- und Ostafrikas, wo halt tatsächlich vor Ort über Kriegssituationen, über sozusagen andere Bevölkerungsteile, mit denen man beispielsweise in Konflikt steht, sehr massiv über beispielsweise Telegram-Kanäle oder WhatsApp-Kanäle Informationen gestreut werden, die halt wirklich so Hassrede, skandalträchtige Gewaltbilder zeigen und dergleichen, die halt dazu führen, ja, dass Emotionen geschürt werden und tatsächlich so Hass gestreut wird. Und das ist etwas, was eher so unter diese disruptive Kommunikationsstrategie fällt, das eben nicht mehr klar zu identifizieren ist, von wem kommt das denn jetzt eigentlich überhaupt? Und damit dann halt auch ein Problem, dass sich einstellt, dass Menschen, wenn sie eine WhatsApp-Nachricht bekommen aus oder in WhatsApp-Kanälen sind, denen sie eigentlich typischerweise vertrauen, dann halt mit diesen Informationen konfrontiert werden. Und das ist halt etwas, was, wo man nicht mehr die Absenderkennung so klar hat und entsprechend dann auch nicht rational beurteilen kann, ah, okay, das kommt jetzt von den russischen Medien oder ah, okay, das kommt ja aus dem amerikanischen Sektor. Und das ist halt so etwas, wo so eine Art von hybrider Kriegsführung dann teilweise gemacht wird und Medienmanipulationen vorherrschen. Und da sehe ich schon eine Problematik, dass das nichts mehr mit diesen typischen Auslandsrundfunksendern zu tun hat, sondern halt sich viel stärker dann in so eine Form von Desinformationskampagnen hineinbegibt.
Sie haben schon gesagt, es fällt jetzt wahrscheinlich eine gewisse Verantwortung auf die anderen Auslandssender westlicher Demokratien. Sie sind auch Mitglied im Rundfunkrat der Deutschen Welle. Werden Sie da jetzt gerade eng informiert? Wie läuft das?
Ja, wir werden immer über die aktuellen Entwicklungen informiert, wenn es zum Beispiel neue Sprachangebote gibt oder wenn man versucht, halt bestimmte neue Kanäle auszuprobieren. Man muss ja sicherlich auch sagen, dass Auslandsrundfunk ist ja nicht mehr, dass da irgendwo ein Radio steht und man das Radio jetzt irgendwie anschaltet. Diese analogen Ausspielwege gibt es nach wie vor, aber im Prinzip sind das ja multimediale Institutionen. Da geht es im Wesentlichen darum, mit welchen digitalen Plattformen arbeitet man, wie arbeitet man mit bestimmten lokalen Partnern zusammen. Darüber werden wir schon sehr gut informiert und können uns da sozusagen ein Bild machen davon.
Aber haben Sie denn bemerkt, dass es in den Mitteilungen im Sender, die Kontakte, die Sie haben, dass es eine Verschiebung gegeben hat in der Aufmerksamkeit, in der Wahrnehmung durch diesen drohenden Wegfall von den amerikanischen Sendern?
Also das ist schon eine Zäsur. Wenn jetzt Voice of America und die anderen Sender, die mit der US Agency for Global Media verbunden sind, wenn das wegfällt, dann ist das schon eine massive Zäsur. Und eben auch das, was die Medienentwicklungszusammenarbeit seitens USAID angeht, das sind schon große Player in dem Feld, ne? Und was die US Agency for Global Media in die Sender hinein steckt an Geldern, das ist natürlich nochmal doppelt so viel als das, was in die Deutsche Welle hineingesteckt wird. Also das sind schon andere Größenordnungen und entsprechend ist es ein Alarmzustand, der da tatsächlich herrscht, wenn so ein großer Pfeiler der internationalen Medienzusammenarbeit und des Auslandsrundfunks wegfällt.
Carola Richter, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Wie schon am Anfang erwähnt, das Thema entwickelt sich kontinuierlich weiter. Alle aktuellen Entwicklungen könnt ihr wie immer auf epd-medien.de verfolgen. Dranbleiben, jetzt gibt's noch eine Medienkritik. Wiedergutmachung. Dieses Wort wurde verwendet, um zu beschreiben, wie die Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte, Opfer des Nationalsozialismus für das Leid, das sie erfahren mussten, materiell zu entschädigen. Und dieses Wort ist nicht nur erwartbar umstritten. Kann solches Leid überhaupt wieder gut gemacht werden? Es scheint auch eine so einmalige Wirkmacht gehabt zu haben, dass es sogar in den internationalen Sprachgebrauch ausstrahlte. Ein neuer Podcast des Bundesarchivs heißt entsprechend The German Wiedergutmachung.
Dazu kommen hier Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft zu Wort. Wir erleben Orte, die exemplarisch für die Wiedergutmachung stehen. Und die Recherche, die beginnt in Koblenz im Bundesarchiv. Hier und in vielen anderen Archiven liegen Millionen Anträge und Bearbeitungen zur Wiedergutmachung.
Die drei Folgen des Podcasts bieten eine kompakte und notwendige Geschichtsstunde. Mithilfe von HistorikerInnen und ArchivarInnen wird in Folge 1 erklärt, wie etwa jüdische Familien, deren Besitztümer in Nazi-Deutschland geraubt oder weiterverkauft wurden, versuchen konnten, diese zurückzubekommen. Rückerstattung lautet das Stichwort. Folge 2 schaut auf die Abkommen, die die Bundesrepublik mit westeuropäischen Staaten schloss, um Verfolgte zu entschädigen. Folge 3, die beste, weil konkreteste und greifbarste Folge, befasst sich beispielhaft mit der späten Anerkennung des Leids von einer der sogenannten vergessenen Opfergruppen. Deutsche, Sinti und Roma, die aus rassistischen Motiven verfolgt und ermordet wurden, in ihren Ansprüchen aber zum Teil von deutschen Gerichten abgewiesen wurden. Zu diesem Thema interviewt der Podcast auch die Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Bettina Limperk.
Als ich zum ersten Mal mit Romani Rose am Rande eines anderen Symposions über diese Dinge sprach, muss ich gestehen, hatte ich mich mit dem Thema noch gar nicht befasst. Er zitierte dann etwas aus dem Urteil, was ich nicht geglaubt habe. Ich bin nach diesem Gespräch am Abend, als ich wieder ins Büro kam, sofort zu meinem Bücherschrank und habe diese Entscheidung rausgesucht, weil ich dachte, ich lese das jetzt mal und dann verstehe ich das und kann sozusagen sagen, es ist nicht ganz so schlimm gewesen. Und dann habe ich es gelesen und habe es nochmal gelesen und nochmal gelesen und es war viel schlimmer noch.
Durch alle Folgen führt die Journalistin Nora Hespers. Sie hat auch eine familiäre Verknüpfung zum Thema, denn ihr Großvater wurde von den Nazis ermordet. Das Skript stammt allerdings nicht von ihr selbst, sondern von der Podcast-Agentur Escucha. Und darin zeigt sich die andere Seite von The German Wiedergutmachung. So begrüßenswert es ist, dass das Bundesarchiv sich um eine andere Vermittlung seiner Arbeit bemüht. Der Podcast lässt einen selten vergessen, dass er eben keine journalistische Unternehmung abbildet, sondern im Grunde doch Marketing ist. Für die Arbeit des Archivs und das Themenportal Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts, in dem Interessierte Akten zum Thema aus verschiedenen Archiven gebündelt einsehen und durchsuchen können. Der zumindest teilweise auch interne Blick auf das Thema zeigt sich immer wieder an der verwendeten Sprache und auch an der insgesamt eher abstrakten Flughöhe. Die Personalisierung, die in anderen Formaten manchmal nervt. Ein bisschen mehr davon hätte hier geholfen, um den Podcast nahbarer zu machen. The German Wiedergutmachung kann seit 18. März in allen Podcatchern abonniert werden. Auf Deutsch oder in einer englisch übersprochenen Version. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns doch eine Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Und wenn euch grundsätzlich gefallen hat, was ihr gehört habt, dann solltet ihr Läuft dringend abonnieren und dann hören wir uns auch in 2 Wochen schon wieder. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme-Institut im Jahr 2025. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.